Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend. Ob es ein guter Abend wird für die Kultur, daran hatten heute viele Zweifel. Während die Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in Beratungen saß, welche Maßnahmen nötig sind, um die Zahl der Corona-Infektionen zu reduzieren, da demonstrierte in Berlin die Veranstaltungsbranche und machte auf beides aufmerksam, auf ihre Bedeutung und auf die tiefe Krise, in die sie die Corona-Pandemie geschickt hat. Während große Konzerne auf Milliardenhilfen zurückgreifen konnten, so die Klage, lasse man die Kulturschaffenden im Stich. Die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin läuft noch, aber die Agenturen melden gerade, dass von nächster Woche an Kultureinrichtungen geschlossen werden sollen, zunächst für einen Monat. In der Vorlage des Kanzleramts für die Beratung, da kam Kultur als Begriff gar nicht vor. Theater, Opern, Konzerthäuser und ähnliche Einrichtungen, die finden sich aber trotzdem in der Vorlage, unter dem Punkt Freizeitgestaltung. Am Telefon ist Ulrich Kuhn, der Präsident des Deutschen Bühnenvereins und Intendant des Deutschen Theaters in Berlin. Herr Kuhn, wie geht's Ihnen eingruppiert im Bereich Freizeitgestaltung und Unterhaltung?
Ja, das ist ja keine neue Erfahrung für uns, dass wir praktisch in der Nachbarschaft von Fitnessstudios, Bordellen, Spielhallen, Spielbanken und so weiter auftauchen. Und ich will da gar nicht so kleinlich rumargumentieren. Wahrscheinlich sind es ja andere Gedanken, die zu dieser Nachbarschaft führen, nämlich, dass die Menschen eben nicht mehr aus ihren Wohnungen raus sollen, außer zur Arbeit und in die Schulen. Und das ist natürlich, Sie haben es angesprochen, ein trauriger Abend und ein verheerender Vorgang für uns. Vor allem deswegen, weil die Theater und die Opernhäuser und Konzerthäuser in Deutschland in den letzten 3 Monaten bewiesen haben, dass man mit sehr fein ausgearbeiteten Hygienekonzepten es hinkriegt, die Häuser mit begrenzter Besucherzahl praktisch infektionsfrei zu gestalten. Also, dass Menschen zusammen können, ohne dass sie sich anstecken. Es gibt keinen Fall, von dem bekannt ist, dass da dass größere Ansteckungsintensitäten von den Häusern ausgegangen sind. Und insofern ist es besonders niederschmetternd. Und weil Sie die Differenzierung schon angesprochen haben, natürlich könnte man auch sagen, dass die Theater- und Opernhäuser als Einrichtungen der öffentlichen Hand und als so etwas wie, dass die Kultur so eine Fortführung auch im Sinne der Bildung, der kulturellen Bildung durchaus in der Nachbarschaft der Schulen und Universitäten zu sehen ist und eben auch in diesem Kontext, unter diesem Kontext subsumiert werden könnte und es gute Gründe gäbe, hier zu sagen, macht weiter, aber man will natürlich offensichtlich oder die Politik will offensichtlich jetzt eben, durchgreifen oder auch richtig einen umfassenden, wenn auch begrenzten Lockdown gestalten.
Für Ruhe sorgen sicherlich auch auf den Straßen, das haben Sie angesprochen, dass nicht so viel Verkehrsbewegung stattfindet. Ja. Sie haben auch angesprochen, dass in den Theatern selber es ja nicht zu einem wesentlichen Infektionsgeschehen kam und auch die Bedeutung der Theater für die Gesellschaft im Augenblick haben Sie angesprochen. Bringt es denn aus Ihrer Sicht irgendwas, jetzt mal vom Verkehrsgeschehen abgesehen, dass die Theater geschlossen werden?
Ich finde, es bringt eben nichts. Und wenn man, es ist übrigens auch erfreulich, wenn man nicht nur immer selber sagen muss, wie wichtig diese öffentlichen Orte sind und wie wichtig das ist, dass es gemeinschaftliche Orte, auch anregende Orte, das gesellschaftlich da bildet, dass es das gibt. Die Ärzteverbände, die ja auch attackiert haben, diesen geplanten Kurs, beschreiben das auch ganz deutlich, dass es im Moment auch eine zugegebenermaßen schwierige Aufgabe, aber es ist eine Aufgabe abzuwägen, gesundheitliche Gefährdungssituationen auf der einen und das gesellschaftliche Leben, ich würde mal sagen, die psychische Gesundheit der Gesellschaft auf der anderen Seite
gegeneinander. Ist denn da gut abgewogen worden?
Das ist von mir nicht zu beantworten. Das wäre vermessen, jetzt zu sagen, dass jemand fahrlässig wäre. Ich glaube, es gibt ein ernsthaftes Ringen um den Kurs. Es gibt einige Länder, die in den letzten Monaten hanebüchen agiert haben. Dieser Kurs, der jetzt eingeschlagen wird, ist für uns sehr, sehr schmerzhaft. Aber er ist wahrscheinlich nach ernsthaftem Ringen eingeschlagen worden. Und mir wäre es wichtig, also wenn das jetzt kommt, dass man die Zeit nutzt, und das haben auch viele Virologen eingefordert, die Infektionszahlen nicht so undifferenziert zu benutzen, sondern auch mal genauer hinzugucken, wo sind die Infizierten oder welche Anteile haben die ohne Symptome, mit Symptomen, wo sind schwere Verläufe. Das könnte man inzwischen nach 7 Monaten komplexer analysieren und das wäre dann hilfreich. Und dann muss nicht so eine einfache Zahl über 50 auf 100.000 und dann können wir es nicht nachverfolgen und also machen wir dicht. Also da die Zeit zu nutzen, um diesen komplexen Zuständen auch komplexer zu begegnen, das wäre dann schon ein Anliegen, sodass wir dann Anfang Dezember wieder an den Start gehen können. Und eins muss man übrigens auch noch sagen, für manche Theater ist das jetzt nicht der Todesstoß, aber für viele kleine und Privattheater ist das absolut auch existenzbedrohend.
Sagt Ulrich Kuhn, der Präsident des Deutschen Bühnenvereins, zu den geplanten Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern. Dankeschön. Ulrike Groß ist die Direktorin des Kunstmuseums in Stuttgart, einem der ganz großen Häuser im Südwesten. Das hat nach der Schließung Mitte März seit Mai wieder geöffnet. Wie lief denn, Frau Groß, bei Ihnen der Betrieb?
Ja, der lief erstmal schleppend an, aber er lief an. Wir haben ja ein wirklich sehr sorgfältiges Hygienekonzept entwickelt für unsere Besucherinnen und das hat Vertrauen geschaffen. Und wir haben bei der letzten Eröffnung, die wir jetzt von April auf Ende September verschoben hatten, gemerkt, wie groß doch die Sehnsucht danach ist, wieder ins Museum zu gehen. Wir haben extra keine Eröffnung mit Reden gemacht, sondern einen Tag der offenen Tür an einem ganzen Samstag, wo die Menschen in unserer Ausstellung When the Walls, die dann auch eine Aktualität im Thema hatten, zwischen 10 und 18 Uhr kommen konnten. Und an diesem Tag waren 1.500 Menschen bei uns. Und die haben sich alle sicher gefühlt. Und danach, die Wochen, lief es auch wirklich sehr gut. Und Herr Kuhn hat es ja gerade schon gesagt. Also ich glaube, dass die Museen, die Opern, die Theater momentan mit die sichersten Orte sind. Ich kann einfach mal sagen, bei uns, wir haben eine Abstandsregel. Wir haben einen Mund-Nasen-Schutzpflicht. Wir haben eine limitierte Besucherzahl, eine Person auf 15 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich dort jemand ansteckt, ist verschwindend gering.
Wie sieht es denn auf der wirtschaftlichen Seite aus? Also Sie sind ja eine öffentlich geförderte Institution, insofern nicht wie Privattheater vielleicht oder Galerien sofort vom Bankrott bedroht. Aber Ausstellungen kosten auch Geld und wenn Sie keine Tickets verkaufen, dann ist das vielleicht auch schwierig, die zu finanzieren.
Ja, wir leben natürlich sehr stark von den Einnahmen. Also die Besuchereintritte sind für uns ganz wichtig. Darüber finanzieren wir auch unsere Ausstellungen und Programme und natürlich auch über die Sponsorengelder. Das ist ja auch ein Bereich, der uns momentan immer mehr auch wegbricht, weil Unternehmen auch unmittelbar von dieser Krise bedroht sind. Also die finanzielle Situation ist für uns, was die Zukunft betrifft, den Fortbestand des Museums durchaus schwierig. Ich meine, wir haben unsere Arbeitsplätze am Haus auf jeden Fall gesichert. Wir haben unsere Mitarbeiter als GmbH eine Weile auch in Kurzarbeit schicken können, um befristete Stellen auch weiterzuführen. Das heißt, wir mussten keinen entlassen, was auch gut war, was das Team auch zusammengeschweißt hat. Aber es ist für uns schon sehr bitter, dass die Ausstellungen und Museen jetzt wieder zum Stillstand kommen, weil wir da offensichtlich doch immer wieder auch anders gemessen werden. Herr Kuhn hat es richtig gesagt. Wir haben eine Nachbarschaft zu Universitäten und Schulen. Wir haben einen Bildungsauftrag. Ne? Kunst und Kultur beeinflusst ganz stark unsere Moral- und Wertevorstellungen und öffnet den Blick für kulturelle Unterschiede. Und wir merken ja gerade, wie in dieser Zeit, sicherlich auch bedingt durch diese Krise, da doch viele Wertevorstellungen in Frage gestellt werden, es Gegenbewegungen gibt und diese Einrichtungen, also diese Museen, die Theater, die Oper, das sind einfach Orte, die Verständigung, Verbundenheit und Miteinander schaffen.
Nochmal ganz kurz möchte ich auf die Situation der Künstlerinnen und Künstler eingehen. Sie kennen ja viele davon, die auch im Augenblick keine Aufträge haben, weil viele Einrichtungen geschlossen sind, keine Ausstellungen veranstaltet werden. Wie geht's denen?
Denen geht es ja schlecht. Also vor allem den freien Mitarbeitern, den freischaffenden Künstlern, Musikern, Tänzern, die sind wirklich existenziell bedroht. Die müssen ihre Miete bezahlen, die müssen Geld haben, um ihre Familien durchzubringen, die müssen Lebensmittel kaufen. Also das, was ja auch zu den Grundrechten des Menschen gehört, ne, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man Essen auf dem Tisch hat und dass man Kleidung hat. Ne, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, dass solche Dinge jetzt bedroht sind. Es wird zwar viel dafür getan, um Sondermittel zum Beispiel auch vom Bund einzurichten, um den betroffenen Künstlern zu helfen, aber je länger diese Situation andauert, umso schwieriger wird diese Situation.
Ulrike Groß, Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart. Dankeschön.
Sehr gern.
Nun aber zu dem, das noch stattfindet in Sachen Kultur. Zum Beispiel das mondänste Filmfestival weltweit, das aber in diesem Jahr nicht nur aus dem Mai in den Herbst verschoben wurde, sondern auch weit weniger glamourös ist als üblich. Die Filmfestspiele in Cannes sind zu einem Mini-Festival geschrumpft. Gestern Abend hat es begonnen und Sabine Wachs ist dabei. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, warum es denn überhaupt stattfindet unter diesen schwierigen Bedingungen.
Ja, es ist tatsächlich eher so eine symbolische Sache, dass dieses Festival stattfindet. Ein Zeichen der Hoffnung für die Filmwelt, für die Kulturschaffenden, das sagt die Festivalleitung hier, die die Ausgabe eben auch zusammen mit der Stadt auf jeden Fall durchziehen wollte. Und das war und ist alles andere als einfach im Moment. Frankreich steckt mitten in der zweiten Welle der Pandemie. Die Corona-Vorsichtsmaßnahmen hier sind enorm. Wer ins Kino will, ich habe das gestern Abend selbst erlebt, der muss erstmal vor einer Fieberkamera Halt machen, dann geht man durch einen Desinfektionsnebel, dann muss man die Hände desinfizieren und dann auf einem festgelegten Weg direkt in den Kinosaal und dort auch nur auf den Platz und das natürlich alles mit Maske.
Ja, gestern Abend, Sie haben es gerade gesagt, da lief der Eröffnungsfilm Un Triomphe von Emmanuel Courcol. Wie nah dran war denn dieser Eröffnungsabend dann, wenn man drin war, am gewohnten Cannes-Betrieb?
Also wenn man drin war, dann war das doch da, dieses Cannes-Prickeln, diese Vorfreude. Und Thierry Frémaux, der Festivalleiter, der war sehr ergriffen, als er die Spezialausgabe eröffnen konnte. Und die Filmcrew des Eröffnungsfilms war auch da. Das Publikum, man hat das gemerkt, war richtig froh, im Kino zu sein und auch in Cannes im Kino zu sein, in dieser Spezialausgabe. Und auch wenn nach dem Film kaum Zeit für ein Gespräch mit der Crew war, es waren nur 5 Minuten, denn der Film endete um 20.20 Uhr. Wegen der Ausgangssperre mussten dann alle schnell zurück, aber es fühlte sich doch nach Festival an.
Der Film ist ein Film, in dem Kat Merah die Hauptrolle spielt. Der ist im französischen Film allgegenwärtig. Im großen Publikum wurde er bekannt mit dem Film Willkommen bei den Sties. Auch Un Triomphe ist, könnte man sagen, eine Komödie mit Herz. Ist das programmatisch gedacht, dann sowas als Eröffnungsfilm zu setzen?
Das kann man zumindest so interpretieren. Der Film ist nämlich in zweierlei Hinsicht, wie ich persönlich finde, ganz passend. Es geht um einen arbeitslosen Schauspieler, gespielt eben von Kat Merah, der mit Gefängnisinsassen Warten auf Godot inszeniert und wieder erwarten dann einen Riesenerfolg. Landet. Der Film stellt das Recht auf Kultur in den Vordergrund. Jeder hat ein Recht darauf, auch Häftlinge, auch Menschen, die Schlimmes getan haben. Und das ist ja auch gerade in der Covid-Krise eine große Debatte. Wie viel kulturelle Veranstaltungen kann man untersagen? Und haben die Menschen nicht eigentlich ein Recht darauf, Kultur erleben zu dürfen, trotz Pandemie?
Großes Thema heute insgesamt in Deutschland, wegen der neuen Beschränkungen, die von der Bundeskanzlerin und dem Ministerpräsidenten beschlossen werden sollen. Jetzt gibt es in diesem Jahr in Cannes 4 Langfilme im Festival. Das ist ja vergleichsweise wenig, aber auch Kurzfilme und Arbeiten von Studentinnen und Studenten. Das scheint in diesem Jahr auch ein ganz anderer Blick aufs Filmgeschehen zu sein.
Genau, und das ist eben sehr, sehr interessant. In Cannes werden Kurzfilme jetzt in den Vordergrund gestellt. Die einzige Kategorie, in der auch die Goldene Palme in dieser Spezialedition verliehen wird. Wie eben auch die Ciné Fondation, das heißt die Werke von Filmschülern aus aller Welt. Auch hier wird es eine Preisverleihung geben am Abend. Und das ist ganz bewusst auch so programmiert worden, weil die Spezialausgabe auch diejenigen unterstützen will, die es noch schwerer haben. Wenn wir jetzt sehen, Kinofilme, Langfilme werden im Moment ja schon kaum geschaut, aber Kurzfilme, ja, die schaut sich so gut wie gar keiner an.
Ja, Langfilme werden nicht geschaut, haben Sie gesagt. Dem Kino geht's nicht gut. Den Kinos auch nicht besonders gut. Vom Kinosterben ist da schon die Rede. Wie sieht das in Frankreich zurzeit aus?
Das ist auf jeden Fall auch hier in Frankreich ein großes Thema. Im Sommer erst hat die Schließung des Grand Rex, einem der ältesten und schönsten Kinos von Paris, für ganz große Diskussionen gesorgt. Und die Fédération Nationale du Cinéma Française, die warnt vor diesem Kinosterben. In Frankreich, ich habe mir die Zahlen angeschaut, sind die Zuschauerzahlen in den Kinos um über 60% zurückgegangen, allein zwischen Juli und September im Vergleich zum Jahr 2019. Can Spécial versucht jetzt zu zeigen, wie Kinos in Zeiten der Pandemie funktionieren können, welche Maßnahmen ergriffen werden können. Aber ganz ehrlich, Fakt ist auch, dass sich die Maßnahmen wie zum Beispiel Fieberkameras oder Desinfektionsnebelanlagen das Festival hier in Cannes leisten kann, aber kleine Kinos eher nicht.
Ein Festival, das Hoffnung machen will, kann in einer Spezialausgabe mit deutlich reduziertem Programm. Immerhin, es findet statt, genau wie das Festival Kino der Kunst in München. Das verspricht, eine einzigartige Mischung aus Filmfestival und Kunstausstellung zu sein. Zum vierten Mal findet es statt in Kinos und Museen und es werden 45 Filme von bildenden Künstlerinnen und Künstlern gezeigt. Thema diesmal: verbotene Schönheit. Es geht um die Frage, ob so eine Kategorie wie Schönheit eigentlich noch taugt, um zeitgenössische Kunst zu beschreiben, oder ob die Kunst Schönheit nicht eigentlich absichtsvoll vermeidet. Julian Ignatowitsch hat sich das angesehen und ich habe mit ihm vor der Sendung darüber gesprochen, wie man sich ein solches Festival eigentlich vorstellen muss, das in Kinos und Museen stattfindet.
Ja, gezeigt werden die Filme in erster Linie im Kino. Das Rahmenprogramm findet dann eher im Museum statt, da gibt es Künstlergespräche. Aber der Name Kino der Kunst, das heißt Kunstfilme im Kino. Ich finde es eine ganz wunderbare Idee dieses Festivals, weil nach meinem Geschmack in den Ausstellungen geht es mir oft so, dass ich die Filme, die ich dort gezeigt bekomme, ja nur im Vorbeigehen sehe. Man kommt zu irgendeinem Punkt des Films rein, bleibt 5 Minuten sitzen, hat einen kurzen Ausschnitt gesehen und eigentlich nicht viel verstanden. Und das Problem hat man beim Kino der Kunst nicht, denn hier geht man in den Kinosaal, ist in der Blackbox, sitzt da für 1,5 bis 2 Stunden, bekommt einen Block von 2, 3, 4 Kunstfilmen gezeigt, je nachdem wie lang die sind, und versteht diese oft sehr komplexen Filme dadurch besser.
Dann gucken wir mal auf die Filme. Auf dem bewegten Teaserbild der Webseite vom Kino der Kunst sieht man 4 Schwerbewaffnete, offensichtlich Teil einer Spezialeinheit, mit Helm und Brillen, schwarzen Kampfanzügen und Maschinengewehren. Und dann zoomt die Kamera so heraus und dann sieht man, alle tragen Spitzenschuhe. Und die sind also gleichzeitig Kampfeinheit oben und Ballettensemble unten. Das Bild, das stammt aus der Arbeit Ballerinas and Police des türkischen Künstlers Halil Altendere. Da scheint der Schönheit doch noch eine ganze Menge zugetraut zu werden an sozusagen oppositioneller Kraft. Ist das typisch für das Festival?
Ja, also das steht wirklich stellvertretend für sehr viele Filme. Da findet so eine Transformation statt und auch so ein Spannungsverhältnis zwischen der formalen und inhaltlichen Ebene. Die Filme setzen sich im Großen und Ganzen mit Schönheit auseinander. Schön ist natürlich eine schwierige Kategorie in der Kunst, kommt aus der Klassik, philosophisch von Plato, die klassische Idee des schönen, wahren, guten, die hat sich dann auch in der Historienmalerei und in diesen opulenten Schinken auch im 18. und 19. Jahrhundert gehalten. Und auch in diesen Filmen ist so eine opulente, theaterhafte, teils opernhafte Inszenierung typisch. Beim Kostüm, der Kulisse, der Mise-en-Scène insgesamt, wie man sagt, sind diese Filme wirklich sehr detailverliebt, auch sehr stilisiert, mit Zeitlupen, mit Nahaufnahmen. Und inhaltlich, da kommen wir dann zu diesem verbotenen Teil von verbotener Schönheit, da geht es bei vielen Filmen dann eher nicht um schöne Themen, sondern eher um die Krisenthemen und die sozialpolitischen Probleme unserer Zeit, wie zum Beispiel Klimawandel, Rassismus, Gewalt, Krieg, Vertreibung. Und da entsteht dann genau dieses Spannungsverhältnis zwischen dieser inhaltlichen Schwere und Krisenhaftigkeit und der vordergründigen inszenatorischen Schönheit.
Sie haben es gerade schon gesagt, man sieht die Filme im Kino, also man kann sich auch besser darauf konzentrieren, nicht so im Vorübergehen, wie das oft in den Ausstellungen der Fall ist. Wenn man auf die Künstlerliste guckt, dann sieht man ja auch, da sind eine ganze Reihe von Namen dabei, die wirklich ihren Film auch einen unglaublichen Aufwand angedeihen lassen. Also Matthew Barney zum Beispiel oder Hans Opdebeek, das sind ganz große Namen der Videokunst, die man da jetzt nochmal neu sehen kann. Was sind deren Themen?
Hans Optebeck, ein belgischer Künstler, der hatte vor 2 Jahren eine große Ausstellung in Wolfsburg, eine sehr beeindruckende Schau. Der schafft in seinem Film The Girl eine ganz eigene postapokalyptische Welt. Er baut seine Szenen ja auch als Bühnenbildner, baut Modelle und verfilmt das dann. Und in dem Film The Girl geht es um ein 14-jähriges Mädchen, das quasi als einzige Überlebende in so einem Katastrophenszenario sich herumtreibt. Sie fährt mit ihrem Fahrrad durch karge Wälder, steht vor einer riesigen Fabrikruine, sucht auf Müllbergen nach brauchbaren Gegenständen. Wir erfahren nicht so richtig, was da passiert ist, aber es gab wohl eine Umweltkatastrophe. Also der Film illustriert so die verlorene Schönheit der Natur durch Zerstörung, könnte man vielleicht sagen. Aber diese neue Welt, die der Film uns vorführt, die hat selber wieder eine eigene neue melancholische Schönheit. Da gibt es genau auch wieder dieses Spannungsverhältnis von schön und hässlich, von Oberfläche und Tiefgründigkeit. Ganz ähnlich ist das auch bei Matthew Barney, ganz ähnlich ist das auch bei der chinesischen Künstlerin Chao Fei, die in ihrem Film fast so eine chinesische Oper in einem vollautomatisierten chinesischen Logistikunternehmen zelebriert, mit Paketen, die im Staccato übers Lieferband laufen, mit Robotern, die Pirouetten drehen. Und man fragt sich ganz oft, darf ich das jetzt schön finden? Weil da hängen ja auch soziale Probleme dran. Arbeitslosigkeit, Gewinnmaximierung. Und genau dieses Spannungsverhältnis, diese Dialektik, die ist eigentlich in den meisten Filmen präsent.
Viel Schönheit, aber mit Fragezeichen beim Festival Kino der Kunst in München. Stefan Koldorf hat nur Ausrufezeichen. Die Kulturnachrichten.
Der Anschlag auf die Berliner Museumsinsel am 3. Oktober, den Zeit und Deutschlandfunk enthüllt hatten, wurde wohl mit Olivenöl ausgeführt. Das geht aus einer internen Stellungnahme der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hervor, die dem Deutschlandfunk vorliegt. In dem Papier, über das heute nicht öffentlich der Kulturausschuss des Bundestags beraten hat, heißt es zur Ausschreibung des Sicherheitsdienstes in den Museen wörtlich: In der zweiten Stufe war der niedrigste Preis entscheidend. Außerdem ist von einem umfänglichen Instandhaltungsrückstau die Rede. Nur eine Kamera habe Bilder geliefert, Zitat, die Speicherung der übrigen Kameras der Videoüberwachungsanlage im neuen Museum war unbemerkt ausgefallen nach einem Software-Update des Videoservers im September, deshalb konnten deren Bilder nicht ausgewertet werden. Der Anschlag, bei dem am Tag der Deutschen Einheit rund 70 Kunstwerke und Kulturgüter in 5 Sammlungen der Museumsinsel beschädigt worden waren, gilt als umfangreichster in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hatte 2 Wochen lang weder die Öffentlichkeit noch andere Museen darüber informiert, obwohl von den Tätern bis heute jede Spur fehlt. Für 2025 hat neben Slowenien auch Deutschland das Recht, eine Kulturhauptstadt Europas vorzuschlagen. Und die soll nach dem Votum der Auswahljury, das heute bekannt gegeben wurde, Chemnitz heißen. Die sächsische Stadt hat sich gegen Hannover, Hildesheim, Magdeburg und Nürnberg durchgesetzt. Offiziell muss noch die Kulturministerkonferenz zusammen mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters Chemnitz offiziell ernennen. Das gilt allerdings als Formsache. Der Titel Kulturhauptstadt Europas wird von der Europäischen Union seit 1985 vergeben, seit 2007 jeweils an 2 europäische Metropolen. Das Anne-Frank-Haus in Amsterdam muss wegen der Corona-Pandemie 15 Stellen streichen. Das hat das Museum heute mitgeteilt. Es werde nicht staatlich subventioniert und sei auf Eintrittsgelder und Katalogverkäufe angewiesen. Wegen der Corona-Maßnahmen habe man aber im Vergleich zu früheren Jahren nur noch ein Viertel der Besucher empfangen können. Deshalb müssten andere Quellen der Finanzierung für Ausstellung und Bildungsprogramme gefunden werden. In dem Hinterhaus an der Prinsengracht hatte das jüdische Mädchen Anne Frank von 1942 bis 1944 mit ihrer Familie im Versteck vor den deutschen Nationalsozialisten gelebt. Dort entstand ihr heute weltberühmtes Tagebuch. Anne Frank starb im Frühjahr 1945, kurz vor der Befreiung, im Konzentrationslager Bergen-Belsen im Alter von 15 Jahren.
Die Kulturnachrichten mit Stefan Koldehoff. Vielen Dank. Nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk die Informationen am Abend, natürlich mit einem umfassenden Blick auf die neuen Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern. Ich bin Jörg Biesler. Danke fürs Zuhören.